Für die SPD-Fraktion hat das Wort.
Mehrheitsfähig, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 11 von Mehrheitsfähig, der Podcast der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Alle Demokratinnen und Demokraten in Thüringen und über die Landesgrenzen hinaus haben am Abend des 24. September fast hörbar aufgeatmet. Denn knapp ist in Nordhausen doch nicht der erste AfD-Oberbürgermeister in ein deutsches Rathaus eingezogen. Der parteilose Kai Buchmann hat sich in der Stichwahl gegen den Kandidaten der in Thüringen rechtsextremen AfD durchgesetzt. Der alte OB ist damit auch der neue OB. Und das ist innerhalb von kurzer Zeit in Thüringen schon das zweite Mal, dass ein AfD-Kandidat in die Stichwahl für ein hochrangiges kommunales Amt gekommen ist. In Sonneberg vor rund 2 Monaten sogar mit einem Wahlerfolg. Sowohl in Sonneberg als auch in Nordhausen hat das kommunale Wahlprozedere für bundesweite Berichterstattung und Debatten gesorgt. Und warum das so ist und wie wichtig es ist, wer in kommunalen Ämtern sitzt, wie die Kommunen in Thüringen dastehen und wie Kommunen fit werden für die Herausforderungen der Zukunft, darüber möchte ich heute mit der Staatssekretärin für Kommunales sprechen, mit Katharina Schenk. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dich zu sehen.
Katharina, dein Aufatmen am Abend der Stichwahl, das war eines von denen, die in Anführungszeichen besonders laut zu hören war, denn du hast deine Erleichterung sehr stark über die sozialen Medien kommuniziert. Warum warst du erleichtert?
Also ich war sehr erleichtert deswegen, weil es ja quasi diesen Prozess gibt, dass man nach der Wahl erstmal sieht, es geht auf die Stichwahl zu und da verdichtet sich alles in den 14 Tagen und da hat man gesehen, dass viele sich auch nochmal richtig angestrengt hat. Also großes Danke an die Zivilgesellschaft und alle Akteure in Nordhausen, die dann einfach wirklich nochmal ganz entschlossen Werbung für die Demokratie gemacht haben, also wirklich im besten Sinne. Und da hat man einfach so mitgefiebert. Und mir geht das immer so, wenn dann so ein Prozess quasi in Anführungsstrichen zu einem Ende kommt, dann ist man erstmal so ein bisschen wie, ach, es hat sich auch alles irgendwie für die gelohnt und man hat das vor allem deswegen so stark in Fokus gerückt, weil man ja durch die Landratswahl, die jetzt im Teaser auch schon angesprochen wurde, die in Sonneberg war, natürlich auch irgendwie damit gerechnet hat, das könnte jetzt hier vielleicht so eine Serie werden und es ist für mich schon wirklich eine große Erleichterung gewesen, dass das die Nordhäuserinnen geschafft haben und die Nordhäuser auch, dass diese Serie quasi nicht ins Rollen gekommen ist. Trotzdem hat die Erleichterung quasi so ein bisschen ein ganz kurzes Gefühl, denn natürlich heißt es eben auch, trotzdem waren sie wieder sehr nah dran und trotzdem ist auch wieder das, was mich immer so bedrückt, dass natürlich alle wieder, hat man auch in der Zeitung gesehen, darüber geredet haben, wer hat jetzt nicht gewonnen. Also die Schlagzeilen am nächsten Tag waren, AfD hat verloren und es wurde gar nicht gesagt, wer gewonnen hat. Also man sieht, das Framing ist ganz klar gerichtet auf der rechte Osten und die AfD und die Stärke der AfD und weniger auf das, was ich mir gewünscht hätte, nämlich Nordhäuserinnen und Nordhäuser haben parteilosen Kai Buchmann gewählt, haben Demokratie gewählt, haben ein echt starkes Signal gesendet.
Warum ist es denn nicht egal, wer in so einem kommunalen Amt sitzt?
Also kommunale Verantwortungsträger haben schon einen großen Einfluss. Sie sind natürlich Verwaltungschefs und damit ja auch quasi Personalvorgesetzte von vielen, vielen Leuten, die da in der Stadtverwaltung oder in der Kreistagsverwaltung jetzt beim Landrat die ganzen Rädchen drehen, die wir gar nicht hören, die hinter verschlossenen Türen im Rathaus stattfinden, die aber irgendwie dafür sorgen, dass unser ganzes Gemeinwesen funktioniert. Und da haben sie natürlich eine sehr hohe Verantwortung. Und dann ist es ja auch so, das ist natürlich, sind es auch Repräsentanten ihrer Stadt, ihres Landkreises. Da wünscht man sich natürlich jemanden, der Demokrat oder Demokratin ist, der weltoffen ist. Und dann tun sie am Ende ja, und das ist ja ihre Hauptaufgabe, die Beschlüsse von ihren Räten, von ihren Kreistagen umsetzen. Und natürlich wünscht man sich da auch Menschen, die das mit dem nötigen Werf und der nötigen Begeisterung und der demokratischen Überzeugung tun. Und es ist ja zum Glück so, dass die Demokraten und Demokratinnen eine Mehrheit in diesen Räten und Gremien haben. Und da finde ich es wichtig, dass die Spitze, der Kopf sozusagen, auch bei aller Konkurrenz zwischen demokratischen Parteien auch jemand ist, der diesen fundamentalen Grundsatz teilt. Und am Ende ist es ja auch für uns als Landesregierung so, wir sind ja im engen Austausch mit allen unseren Vertretern der kommunalen Familie. Und auch da ist natürlich irgendwie schön, bei allen Streitigkeiten, die man haben kann, bei Diskussionen über kommunale Finanzen, wenn es zumindest einen gemeinsamen Tisch gibt, an dem man sitzt. Und das sollte halt ein demokratischer Tisch sein.
Ja, das war ja vor allem nach der Sonneberg-Wahl so, dass auch die öffentliche Diskussion davon geprägt war, dass man sich gefragt hat, also auch große Medieneinrichtungen haben das ja gefragt, was macht ein Landrat, eine Landrätin eigentlich und wie viel politische Gestaltungsmacht hat so ein Mensch in so einem Amt? Und ich würde dir jetzt mal kurz drei Themen vorstellen, mit denen vor allem der AfD-Kandidat in Sonneberg Wahlwerbung gemacht hat. Und du sagst mir dann, ob das tatsächlich etwas ist, worauf ein Landrat, eine Landrätin Einfluss hat. Ja?
So machen wir es.
Gut, also hat ein Landrat, eine Landrätin Einfluss darauf, wie viele Flüchtlinge in den Landkreis kommen?
Eigentlich nicht. Es ist eigentlich deswegen, weil man natürlich sagen muss, am Ende müssen Geflüchtete untergebracht werden. Und natürlich muss der Landrat, das haben wir ja auch in der Debatte jetzt wahrgenommen, irgendwie schauen, wo habe ich Unterbringungskapazitäten. Das heißt, wir bekommen schon den Hinweis, oft von Landkreisen, jetzt sind wir gerade total und müssen erstmal irgendwie rangieren. Aber er kann sich dieser Aufgabe nicht verweigern, weil wir können ja nicht einfach einen Bus vor der Tür stehen lassen, sondern wir müssen, um unseren Regeln quasi zu entsprechen, auch dem Asylanspruch, die Menschen am Ende menschenwürdig unterbringen.
Hat ein Landrat, eine Landrätin Einfluss darauf, ob ein Windrad gebaut wird?
Auch nicht. Es ist in dem Fall so, dass wir natürlich eine Planung machen, die ja quasi Windvorranggebiete einweist. Und auch generell muss man sagen, es ist halt immer so, du gehst ja in die richtige Richtung mit diesen Fragen. Es ist halt irgendwie auch immer so ein bisschen zu sagen, man hat Einfluss oder nicht Einfluss. Man muss natürlich auch den Grad deutlich machen und wie weit kann ich eine Debatte beeinflussen. Und da hat dann natürlich Herr Sesselmann sehr stark suggeriert, dass es um Ja oder Nein geht und nicht darum, einen Prozess zu steuern und zu lenken und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wie wollen wir Sachen möglich machen. So, es ist alles nur Nein, Nein, Nein. Wir wollen keine Flüchtlinge, keine Windräder, kein Euro, keine NATO.
Genau, das wäre der dritte Punkt. Kann ein Landrat darüber entscheiden, ob Deutschland aus der EU austritt?
Ja, das ist, glaube ich, das beste Beispiel, wie absurd das ist, quasi auf den Ebenen durcheinander zu schwimmen. Und generell, finde ich, sieht man daran auch eine Einzelperson, die quasi zum Ausdruck bringt, ich mache das alleine. Mir ist immer wichtig zu sagen, der Landrat ist ja der Verwaltungschef und setzt die Beschlüsse seines Rates um und im Fall des Landrats natürlich auch übertragene Aufgaben. Und am Ende ist das alles eine Teamfrage. Und keine einsame Entscheidung im Kämmerlein. Und ich finde, man sollte auch nicht suggerieren, dass das so ist.
Und das Gleiche gilt ja am Ende auch für die Oberbürgermeister.
Absolut. Und gerade da ist es ja auch so, die meisten Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen, auch die keinen Ober davor haben, sind ja quasi in vielen Diskussionen auch mit ihren Räten und ringen da wirklich um Mehrheiten. Und ich finde, das ist irgendwie, wie ich mir Politik vorstelle, ermöglichen und nicht überall hinschreiben, gegen was man alles ist, überall irgendwie Mauern hochziehen und dann zu sagen, alles wird schon gut, in Klammern bleibt so, wie es früher mal gewesen ist, wenn ihr mich wählt. Das ist einfach ein sehr populistischer und schlichter Ansatz für Politik.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was die anderen machen, aber ich möchte natürlich von dir auch gern wissen, was eigentlich so eine Aufgabe von einer Staatssekretärin für Kommunales ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Gestern war ich bei so einem Speed-Dating mit Schülerinnen und Schülern, da war das auch die häufigste Frage, was macht man da eigentlich? Ich finde, man kann sich es gut vorstellen, indem man überlegt, der Minister vertritt ja das Ministerium nach außen und dann gibt es dann noch das Parlament und dazwischen hat man dann noch die Ministerien, die unter dem Minister Fachentscheidungen vorbereiten. Und ich betrachte es immer so, dass der Staatssekretär die Scharnierfunktion ist, also die ganzen fachlichen Prioritäten, fachlichen Einschätzungen, was geht, was nicht geht, wo sind Rechtsrahmen, wo sind fachliche Vorgaben, was hat sich vom Bund geändert, von der EU, das in Abstimmung zu bringen mit den politischen Bestrebungen, wo man andere Prioritäten hat, wo man oft sagt, eine besondere Sache ist vielleicht besonders vordringlich, die muss zuerst angepackt werden. Und wir sind quasi unter anderem, neben der Tatsache, dass durch das Haus geleitet werden muss, also das Ministerium in seiner Funktion dafür da, dieses Scharnier zu sein. Also diese politischen Bestrebungen mit den ganzen fachlichen Einschätzungen in Verbindung zu bringen. Oft sagen ja Leute auch, merkt man häufig, wenn Minister berufen werden, ja, das müssten doch Experten sein. Und da, finde ich, wird in der öffentlichen Diskussion immer so dargestellt, als ob es eine richtige Antwort auf Fragen gibt. Und dann gibt es nur den richtigen Experten und der würde das dann alle schon so machen, wie es alle gut finden. Und ich finde, man sieht eben, dass das nicht so ist, sondern dass es eben ganz unterschiedlich ist, wie man ein Problem lösen kann, was man zuerst anpackt vor dem Hintergrund bestehender Ressourcenengpässe. Und das ist ja dann die politische Entscheidung. Und so ist der Staatssekretär, die Staatssekretärin ja ein politischer Beamter, der diese politischen Prioritäten eben mitdenkt.
Zumal es ja auch keinen Studiengang gibt, der heißt Staatssekretärin werden.
Genau, ich weiß auch gar nicht, was da drin sein müsste. Es haben gestern auch ganz viele von den Schülerinnen in Kranichfeld gefragt, was muss man denn da so können? Und ich glaube, das würde auch jeder anders beantworten, weil das eben auch sehr stark vom Ressort abhängt. Ich habe jetzt einen sehr kommunikativen Job, weil ich die Landrätin, Landräte, Bürgermeisterin auch alle immer versuche, viel vor Ort zu besuchen und eben zu schauen, was haben die denn auch für Schwierigkeiten mit dem Umsetzen von bestehenden Regelungen oder wo sind wir gar nicht an der kommunalen Praxis dran, aber trotzdem auch deutlich zu machen, was haben wir uns denn überlegt und gedacht, was wollte der Gesetzgeber erreichen, wenn man jetzt zum Beispiel an Jugendparlamente denkt, ne? Der Gesetzgeber hat mal entschieden, in der Thüringer Kommunalordnung, die quasi so die Bibel von dem ist, was geht und was nicht geht in der Kommune, er möchte gerne überall Jugendparlamente haben. Und jetzt ist ja die Aufgabe irgendwie auch zu schauen, wie wird das denn umgesetzt? Funktioniert das in der Praxis? Machen das überhaupt alle? Gibt es da Best-Practice-Beispiele? Und ich sehe meine Aufgabe schon auch darin, die Leute miteinander zu vernetzen und zu schauen, ob die gesetzgeberischen Ziele, ob die in der Praxis auch wirklich dann die Früchte tragen, die wir uns ja alle wünschen, nämlich mehr Jugendbeteiligung, junge Stimmen, die wirklich auch was kommunal bewegen können. Und das finde ich auch das Spannende an dem Job, dass man eben sagen kann, wie macht es denn Nordhausen, wie macht es Eisenach und gibt es da Parallelen, wie macht das ein kleiner Ort, wie macht das ein großer Ort. Und da kann dann, glaube ich, auch viel fruchtbare Energie draus entstehen, wenn man die kommunalen Praktiker zusammenbringt und das Verständnis untereinander schärft, dass hier ja keiner irgendwie am grünen Tisch sitzt, aber man kann auch einfach nicht jedes praktische Problem kennen.
Ja, euer Stichwort Jugendparlament. Also wir beide sind ja ungefähr in einem Alter und wir sind Frauen. Und ich weiß, dass du im Rahmen deiner Sommertour unter anderem auch Frauen in kommunalen Ämtern besuchst und da ja auch ein eigenes kleines Podcast-Projekt in diesem Rahmen gestartet hast. Warum ist es denn aus deiner Sicht wichtig, dass die Perspektive von jungen Menschen, aber eben auch von Frauen in die Kommunalpolitik einfließen?
Also es ist einfach, die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich und deswegen finde ich das wirklich fatal. Das zeigt sich wirklich in kommunalen Parlamenten ganz extrem, aber es ist ja auch in Landtagen unterschiedlich stark, dass da einfach ganz, ganz wenig Frauen im Amt sind. Und ich denke schon, dass die andere Perspektiven mitbringen, auch einen anderen Stil, eine andere Art, Dinge abzuarbeiten. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es den weiblichen Führungsstil und den männlichen Führungsstil gibt, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, weil man natürlich einfach andere Lebenserfahrungen, andere Wertvorstellungen, die einem auch teilweise anerzogen wurden, anderen Erfahrungshorizont mitbringt. Und ich habe deswegen gedacht, das muss ich mal hören von ganz vielen verschiedenen Frauen. Das ist ja mein großes Privileg, dass ich sozusagen mit so vielen interessanten Leuten reden kann. Und oft dachte ich in den Gesprächen, schade, die Landrätin, die Oberbürgermeisterin hat das so toll formuliert, was ihr persönlicher Werdegang war, warum sie gesagt hat, ich will jetzt das Amt haben, was sie vielleicht auch für Ängste hatte oder für Sorgen, wie sie die auch überwunden hat, vielleicht mit Fragen, eine Rabenmutter zu sein, sehr in Anführungsstriche gesetzt, vielleicht sogar zu überlegen, schaffe ich das, weil ich auch noch familiäre Verpflichtungen habe, die Frauen sich ja oft viel mehr ranziehen. Und da habe ich eben auch die Idee gehabt, du hast das Podcast-Projekt angesprochen, und sagen, dann nehmen wir das doch mal auf, was diese klugen Frauen sagen. Und da sind wirklich aus allen Parteien welche dabei, CDU, SPD, Linke und alles durcheinander sozusagen, die eben berichten, wie war das eigentlich für mich als Frau, sich zu entschließen, ich werde die erste Oberbürgermeisterin? Oder haben Leute vielleicht sogar frauenspezifische Fragezeichen im Kopf gehabt? Also gesagt, naja, Frau Hoch von Schneider, kriegen Sie das dann auch erledigt mit Ihren Kindern? Was vielleicht eine Sache ist, und das haben die alle gesagt, was Männer gar nicht gefragt werden. Da ist einfach klar, der ist zwar Papa, aber der hat dann natürlich eine nette Frau zu Hause und die kümmert sich um die Kinder. Und es geht mir ja auch selbst so, dir wahrscheinlich auch, man hat ja auch zu Hause Familie und oft ist es Termin, Abwägen, doch auch so ein innerer Rollenkampf irgendwie. Was will ich heute sein und bin ich genug da? Oder vielleicht fragt sich das mein Mann eigentlich überhaupt auch. Und das fand ich ein sehr spannendes Projekt. Und am Ende möchte ich eben sehr gerne, dass wir mehr Frauen damit motivieren, in kommunalen Parlamenten zu sein und Oberbürgermeisterin oder Landrätin zu werden oder nur Bürgermeisterin, weil sie eben ganz andere Perspektiven und Themen mit einbringen und es einfach paritätisch sein sollte, wie unsere kommunalen Entscheidungen produziert werden.
Ja, du warst ja jetzt auch ganz vor kurzem erst im Bundestag und hast dort an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Wahrnehmung des Ostens teilgenommen. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede bei den Kommunen zwischen Ost und West, was die Herausforderungen angeht, die Kommunen sich gegenüber sehen?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt. Es hängt einfach damit zusammen, dass die Bundesländer unterschiedlich stark oder also finanziell stark sind. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass die sogenannten neuen Bundesländer, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, neu, so neu sind sie ja gar nicht mehr, dass die natürlich einen ganz andere Ausstattung und anderen Bedarf haben und deswegen natürlich auch andere Entscheidungen treffen müssen. Da ist einfach der durch die großen Wende sozusagen und das, was nach der Friedlichen Revolution auch mit vielen Unternehmen passiert ist, da muss man einfach ganz andere Dinge in den Fokus nehmen, wenn man sieht, wie stark die demografische Veränderung ist, wie viele Leute aus dem Osten dann erstmal in den Westen gegangen sind. Das sorgt ja auch für Einnahmeverluste, das sorgt für vielleicht sanierte Häuser inzwischen, denn es gab ja viele Strukturförderprogramme, aber eben leere Häuser. Und ich finde immer, dieser demografische Wandel, dieser Schwund an jungen Menschen, das hört man ja auch, wenn man unterwegs ist, bei vielen Leuten, die sagen, ja, meine Kinder wohnen nicht mehr hier, meine Kinder sind im Westen. Und man hört da oft so eine Trauer drüber, gerade wenn es dann vielleicht um die lieben Enkelkinder geht, die eben jetzt in Köln groß werden und nicht in Eisenach. Und das ist ja schon eine Sache, die man feststellen kann, dass einfach dadurch die ostdeutschen Kommunen andere Herausforderungen haben und dann natürlich auch andere finanzielle Rahmenbedingungen. Es gibt hier einfach viel weniger Gewerbesteuerzahler zum Beispiel und das schmälert natürlich die Einnahmen. Man kann einfach ganz klar sagen, dass die finanzielle Leistungskraft hier doch ein sehr großes Problem ist, weil am Ende kann der Landrat, der Bürgermeister mit seinen Gemeinderäten und Kreistagen nur das Geld ausgeben, was er eben hat. Und natürlich, die Landräte nehmen kein eigenes Geld ein, sondern kriegen ihre Zuweisung übers Land. Aber auch hier, für uns ist ja auch die Steuereinnahmen wichtig, um zu sehen, wie können wir uns finanziell ausstatten.
Ja, finanzielle Ausstattung ist ein gutes Stichwort, denn gerade laufen ja auch wieder die Haushaltsverhandlungen für 2024. Und vielleicht kannst du erst mal sagen, inwieweit du da auch als Mitglied des Ministeriums eingebunden bist in dieses ganze Haushaltsverfahren.
Genau, also am Anfang ist es ja so, dass die Finanzministerin natürlich versucht mit ihrem Kabinett, sie ist da die Chefin von der Finanzausstattung natürlich am Ende, aber es muss ja mit dem Kabinett gemeinsam ein Haushaltsentwurf produziert werden. Und da ist es natürlich so, dass jedes Ressort seine Prioritäten, da sind wir wieder beim Stichwort Expertin, Experte, für die wichtigsten Projekte hält, aus guten Gründen. Und natürlich da einen entsprechenden Haushaltsansatz anmeldet und dann in den sogenannten Chefgesprächen, wo sich die Minister und auch oft Staatssekretäre treffen, versuchen muss, das irgendwie in die Menge der verfügbaren Mittel einfach einzuordnen. Ne, wie wenn man zu Hause quasi den Pudding aufteilt in den vielen Schüsseln und jeder versucht natürlich irgendwie die größte Menge zu kriegen. Und das ist dann natürlich immer eine große Herausforderung und da versuche ich natürlich auch, meine Themen irgendwie zu platzieren und unterzubringen in Abstimmung mit dem Minister und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus und natürlich auch den Punkt zu setzen, was sind für uns jetzt die wichtigsten und vordringlichsten Projekte, die wir umsetzen wollen. Und für mich ist immer das Wichtigste natürlich das Finanzausgleichsgesetz. Da ist ein Teil Automatismus, der einfach regelt, wie sind die Steuereinnahmen des Landes, wie viel müssen wir quasi dann auch und die Kommunen, unsere kommunale Familie an diesen Mehreinnahmen beteiligen. Aber es gibt ja auch Sachen, wo man politische Sachen steuern kann. Zum Beispiel war mir wichtig, auf den Weg zu bringen, eine kommunale Konfliktberatung. Dafür muss man dann entscheiden, wie viel Geld will man dafür bereitstellen. Mir war es immer wichtig, den sogenannten Demografieansatz zu stärken. Das ist eine Komponente, die quasi sich fragt, was ist eigentlich mit Regionen, die sehr stark schrumpfen, aber wo die Aufgaben trotzdem gleich geblieben sind, weil das Theater und die Straßen sind ja trotzdem noch da, auch wenn da weniger Leute wohnen. Und für diese ganzen vielen Ideen, die man hat, muss man natürlich in Haushaltsgesprächen dann sagen, was ist mir das Wichtigste und wo sehe ich vielleicht auch ein, dass ich da mal nachgeben muss, weil die Mittel halt endlich sind und die Finanzministerin die ganz schwere Aufgabe hat, all die vielen Wünsche irgendwie ins vorhandene Sparschwein zu packen.
Ich aus meiner Perspektive habe immer den Eindruck, dass der Posten, wo es um die kommunalen Finanzen geht, im Haushalt immer so der mächtigste ist. Ja, auch zu Recht, weil viele Sachen in der Kommune ja umgesetzt werden. Trotzdem hört man ja immer wieder, dann auch gerade im Rahmen dieser ganzen Haushaltsdebatten, dass die Kommunen zu wenig Geld haben und auch die sogenannte konstruktive Opposition sagt dann immer so ganz plakativ, Rot-Rot-Grün lässt die Kommunen ausbluten. Wie ist da, wie stehen die Kommunen da?
Also ich würde sagen, sie stehen in Thüringen gut da, denn wir haben uns wirklich bemühen uns eigentlich stetig, dieses schon angesprochene Gesetz, Finanzausgleichsgesetz, immer wieder den aktuellen Bedarfen anzupassen. Du hast das genau richtig gesagt. Natürlich, die Kommunen haben auch immer neue Bedarfe. Wir übertragen einerseits immer wieder neue Aufgaben, erhöhen bestimmte Standards, wenn es um die Frage geht, wie viele Kinder soll zum Beispiel eine Erzieherin betreuen, wie soll eine Sportstätte aussehen, so sollen wir vielleicht auf LED-Lampen umrüsten. Natürlich gibt es da immer mehr Aufgaben und natürlich steigen auch für die Kommunen die Preise, wie man das zu Hause auch kennt. Man baut halt heutzutage einen Spielplatz für viel mehr Geld, man findet viel schwerer Handwerker und kann seine Lose vergeben, also die haben steigende Kosten. Aber das versuchen wir zu berücksichtigen und was ich immer sehr wichtig finde ist, es geht ja auch nicht darum, aus einem großen Topf irgendwie Geld rauszunehmen und das einfach nach Gutdünken zu verteilen, sondern der kommunale Finanzausgleich ist ein Dauergesetz und der regelt bestimmte Sachen auch sehr gleichmäßig und stringent. Die Kommunen müssen ja auch eine Planungssicherheit haben. Und da gibt es ja auch einen gewissen verfassungsrechtlichen Rahmen, der garantiert, dass die Kommunen genügend Geld haben, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und wir haben da die sogenannte Revision, kleine und große, wo wir immer schauen, welche Aufgaben sind die, die erledigt werden müssen, was kosten die im Durchschnitt, dass wir quasi auch sicherstellen können, dass diese Aufgaben auf jeden Fall erledigt werden können. Natürlich gehört es zum kommunalen Geschehen dazu, dass man immer sagt, mehr Geld wäre besser, und das stimmt natürlich auch. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben, man könnte immer noch mehr machen, aber wir haben auch dieses Jahr einen sehr hohen Aufwuchs. Der kommunale Finanzausgleich steigt jedes Jahr an und wir haben auch an vielen Stellschrauben gedreht, um zu schauen, deckt das auch die aktuellen Bedarfe noch ab? Zum Beispiel haben wir den sogenannten Soziallastenausgleich novelliert und uns gefragt, was kostet eigentlich heutzutage eine bestimmte Person, die bestimmte Sozialleistungen empfängt, in der Kommune, und haben das einfach den aktuellen Veränderungen auch angepasst und haben zum Beispiel auch entschieden, dass das Land sich immer zu 50% an diesen starken Soziallasten, die immer stärker ansteigen, beteiligt. Und das sind Sachen, die werden in der öffentlichen Debatte oft nicht so geführt. Man sagt gerne, da fehlt Geld. Und ich finde, man muss sich ja auch fragen, welche Aufgaben wollen wir umsetzen? Und da ist zum Beispiel der berühmte Investitionsstau so ein Schlagwort, wo man sagt, den gibt's. Ne? Wenn ich irgendwie durch mein Dorf laufe oder durch meine Stadt, sehe ich ja, da sind Schlaglöcher oder da sind Gebäude, die haben dringend meine Sanierung nötig. Und das finde ich sind dann Diskussionen, wo man einsteigen kann und wo man sagen kann, aha, wir wollen nicht global reden, hier fehlt Geld, sondern wir wollen vielleicht sagen, Sportstätten sollen diesen und jenen Zustand erreichen und deswegen wollen wir hier gezielt einhaken. Oder wie wir zum Beispiel gesagt haben, wir wollen nicht, dass Regionen, nur weil sie weiter schrumpfen, immer weniger attraktiv werden, deswegen werden wir mit dem Demografieansatz hier gegensteuern. Und das sind, glaube ich, Diskussionen, die dann viel produktiver sind, aber Klappern gehört zum Geschäft und deswegen höre ich das Klappern ja irgendwie auch gern, weil die meisten Kommunalos sind ja Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter und machen das für die Lebensqualität bei sich vor Ort und nicht, um sozusagen einfach das meiste vom Kuchen zu kriegen.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Oktober zu einer Kommunalkonferenz eingeladen, um über die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der Kommunen zu beraten. Und sie hat da in der Einladung geschrieben, dass die SPD die Anwältin der Kommunen ist. Was macht denn die SPD besser für Kommunen als andere Parteien?
Also ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall gut machen, dass wir sehr viel vor Ort sind und ganz genau hören, was der Einzelfall möchte und versuchen das dann aber wieder auch auf die hohe Ebene zu ziehen. Also eben Stichwort, wenn wir mal beim Jugendparlament bleiben, über das wir schon gesprochen haben, wenn wir uns sagen, vornehmen, wir wollen Mitbestimmung erhöhen, wir wollen, dass junge Menschen vor Ort mehr bewegen können, dann bleiben wir nicht bei dem Kalenderspruch stehen oder bei dem, was ja auch viele machen und sagen, ach, Jugendliche, die wünschen sich dann bestimmt nur Schokobrunnen und Einhornwiesen auf dem Markt, sondern wir sagen, ja, wir nehmen junge Menschen ernst und jetzt gucken wir mal, wie können wir die in die Zukunft einbinden. Und dann wird eben auch vor Ort mit den kommunalen Vertretern, und das ist oft gar nicht so viel Spaß, weil die natürlich auch, ne, sie wollen gern selber ihre Entscheidungen treffen und möchten nicht immer so viele gesetzliche Vorgaben haben. Und ich glaube, da scheut sich die SPD gar nicht davor zu sagen, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Und jetzt diskutieren wir mit unseren vielen Landräten und Bürgermeistern, die SPD ist an vielen Stellen in Verantwortung, wie kann das gemeinsame Ziel gelingen, dass es auch praxistauglich ist. Und das finde ich einen schönen Anspruch zu sagen, wir bleiben nicht bei irgendwelchen, früher war alles gut, so lassen wir alles. Und da gibt es ja tolle Beispiele, Wahlalter, Mitbestimmung. Aber wir fragen uns auch, wie kann das praktisch gelingen? Und dieser Abwägungsprozess ist ungeheuer anstrengend. Und der bedeutet auch, dass man sich oft mal revidieren muss. Dass man mal sagt, nee, also das war noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wir müssen hier nochmal anders weitergehen. Und das finde ich sehr schön, dass die SPD eben diesen Austausch schon mit der kommunalen Basis so intensiv pflegt. Und zum Beispiel auch sagt, kommunale Familien sind nicht in Anführungsstrichen nur Bürgermeister und Landräte, auch Stadträte, Ortsteilbürgermeister, Ortschaftsbürgermeister, die ganzen Ehrenamtlichen, die da für ihre Gemeinde mit anpacken, die rücken wir auch ganz stark in den Fokus. Deswegen wird so eine Kommunalkonferenz der SPD immer auch fragen, wie kommen denn die Ehrenamtlichen klar? Gibt es da eigentlich viele Frauen im Kommunalparlament? Wie ist da eigentlich der Entscheidungsprozess? Und das, finde ich, passt zu unserer Partei als Mitbestimmungs- und Programmpartei.
Ich habe gerade gesagt, dass die Bundestagsfraktion ja diese Konferenz macht und da eben fragt nach Handlungs- und Zukunftsfähigkeit. Und jetzt mit Blick auf Thüringen, auf unseren Freistaat, wie werden denn Kommunen zukunftsfest? Was heißt das denn überhaupt?
Ja, das ist eine total gute Frage, weil man sich da ja fragen muss, wie soll denn die Zukunft aussehen? Und ich glaube, dass einerseits ist es halt so, der demografische Wandel ist eine Riesenherausforderung für unsere Kommunen, denn lebenswerte und schöne Infrastruktur kostet eben Geld. Und was macht unser Dorf schön? Viele fragen ja immer, was ist kommunal? Ich sage immer, na, was du siehst, wenn du die Tür aufmachst. Das ist alles kommunal. Ist da der Fußweg schön? Ist da ein Spielplatz in der Nähe? Ist da eine schöne Grünfläche? Wird hier vielleicht irgendwie eine Riesenmenge von Eigenheim irgendwie am Stadtrand ausgewiesen, während der Stadtkern verödet? Das ist alles kommunal. Und ich denke, wenn man sich dann überlegt, wie soll denn mein Dorf aussehen, wo möchte ich durchgehen, wie soll meine Stadt funktionieren, dann weiß man, wie man sich eine zukunftsfähige Stadt oder Gemeinde vorstellt. Und für uns ist das ganz klar, es soll Leben geben in dieser Gemeinde, keine Schlafstätten, wo alle nur nach außen pendeln, es soll Gemeinschaft geben und es soll natürlich auch eine gute Infrastruktur geben. Und das betrifft Mobilität und Bildung und natürlich auch Fragen von Umwelt. Aber wir haben, glaube ich, in der SPD auch einen klaren Horizont, dass wir sagen, es geht halt auch nicht zu sagen, alles soll so bleiben, wie es mal gewesen ist. Und so zu simulieren, Mensch, früher, da gab es doch hier an jeder Ecke eine Fleischerei und einen Schuster und das ist jetzt alles nicht mehr. Und dann quasi bei diesem Bedauern stehen zu bleiben. Sondern in der SPD, glaube ich, sehen wir auch, natürlich ist das toll, als es früher quasi in jedem Dorf einen Konsum gab und man sich da vielleicht auch getroffen hat. Aber die Antwort kann nicht das Bedauern sein, sondern muss sich fragen, wie können Treffpunkte wieder entstehen? Müssen die vielleicht multifunktional sein? Kann man vielleicht einen Warenautomaten aufstellen, wo man sich abends noch eine Bratwurst holen kann zum Grillen? Und kann das aber vielleicht der gleiche Ort sein, wo auch die Vereine sich treffen? Kann man da vielleicht das Feuerwehrhaus integrieren? Und ich finde, oft ist das natürlich schwierig, Leute aus ihrem Gewohnten rauszuholen und auch, finde ich, total wichtig zu sagen, ja, man kann das auch bedauern, dass sich Sachen geändert haben. Aber ich nehme bei der SPD immer wahr, auch den Mut zu sagen, wie können wir uns denn der aktuellen Lage anpassen? Und die aktuelle Lage ist eben für Thüringen, ja, die Einwohnerinnen und Einwohner gehen zurück. Die Erfurter, Jena, Weimar können sich das nicht so vorstellen, aber im ländlichen Raum ist das eben so. Und trotzdem wohnen da ganz viele Menschen, die sich eine lebenswerte Kommune vorstellen und die wollen trotzdem irgendwie mit dem Bus und vielleicht auch mit dem Rufbus wegkommen. Also wir müssen uns einfach Alternativen überlegen, wie wir das, was uns das Leben schön macht, wie wir uns wünschen, unseren Tag zu gestalten, finanzieren können und auch dafür sorgen können, dass es quasi keine so extremen Unterschiede gibt. Wobei mir immer wichtig ist zu sagen, viele sagen ja, lebenswert in Stadt und Land, kann jeder unterschreiben. Aber was heißt das denn? Und ich finde immer, es ist schon wichtig zu sagen, in Erfurt zu wohnen, ist was anderes, als wenn ich in einem kleinen Dorf wohne. Und da muss man auch sagen, alles hat seine Qualitäten. Die Erfurter haben vielleicht den Straßenbahnlärm und dafür aber eben auch sind sie schnell in der Straßenbahn und die anderen haben vielleicht irgendwie den Wald vor der Tür. Und beides kann nur zusammengedacht werden, denn sowohl die Großstädter wollen mal irgendwie in die Natur und in die Ruhe, als auch, dass die quasi, die in einem kleinen Ort wohnen, natürlich die großen Funktionen nutzen wollen, die auch zur Universität gehen wollen und so weiter. Und es ist ein schwerer Aushandlungsprozess zu diskutieren, was kann wo reduziert werden und was muss vor Ort vorhanden sein? Da gibt es unverhandelbare Sachen wie Zugang zu Medizin, Zugang zu bestimmten Bildungseinrichtungen. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Aushandlungsprozess zu diskutieren, was muss wo sein und wie ist es für die Bürgerinnen und Bürger quasi noch lebenswert.
Mit Blick darauf, wie geht es weiter mit den Gemeindefusionen?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Ich meine, viele sind da in Thüringen, atmen da schon so ein bisschen auf und sagen, oh nee, das ist doch wieder diese Gebietsreformdebatte. Und viele betrachten das, glaube ich, auch nur technisch und sagen, es geht darum, dass zwei kleine Dörfer zusammenkommen. Und ich finde immer, wir haben ja jetzt die sogenannte Freiwilligkeitsphase und die finde ich auch gut, weil die sagt, wir laden ein dazu, dass sich Nachbarn, Orte, Gemeinden überlegen, können wir zusammen stärker sein. Und was mir da ganz oft passiert ist, dass Leute sagen, na, aber dann verliere ich doch so viel. Dann ist vielleicht meine Vereinslandschaft träger. Dann wird vielleicht hier kein Maibaum mehr aufgestellt. Dann kommt vielleicht meine Feuerwehr weg. Und am Anfang ist das immer schwer zu verstehen, wenn man sich denkt, aber wieso denn? Ihr wollt doch nur eure Verwaltung zusammenschließen. Aber man sieht, und das war mir auch wichtig, als ich ins Ministerium gekommen bin, mal zu fragen, wie liefen denn die Fusionen bisher, so eine Evaluation zu starten? Und man sieht einfach, es gibt oft emotionale Hinderungsgründe und Sorgen, weil die Leute sich eben nicht vorstellen können, dass ihr Ort plötzlich in Anführungsstrichen nicht mehr da ist. Und was das in Anführungsstrichen bedeutet, nämlich dass es nur darum geht, die Verwaltung zu stärken, einen gemeinsamen Haushalt aufzustellen, vielleicht mehr Personal zu haben und dann eben auch gemeinsam vielleicht Fragen zu organisieren, wie haben wir einen gemeinsamen Bauhof, ne, der sich hier um die Grünflächenpflege kümmert, haben wir vielleicht ein sehr gut ausgestattetes Feuerwehrhaus, dass das immer bedeuten muss, das in Ausgleich zu bringen mit den Bedürfnissen, die so lokale Heimatverbundenheit sind, wo man einfach sagt, Mensch, hier wird immer am 1. Mai unser Maibaum aufgestellt. Wird das noch stattfinden, wenn wir ein gemeinsamer Ort sind? Und das klingt vielleicht ein bisschen banal für manche, die sich denken, naja, also ich meine, das sind eure Vereine. Aber ich glaube, viele haben eben wirklich eine ganz große innere Verbindung zu ihrem Ort. Und deswegen sage ich ja zu den Fusionen, aber auch ja zu diesen oft anstrengenden Diskussionen, weil man eben diese Ängste auch wirklich nehmen kann. Es gibt ganz viele tolle Beispiele, wo das richtig gut geklappt hat, wo die Mitglieder richtig mitgenommen wurden in großen Diskussionen, wo man sich gefragt hat, was haben wir für Synergien? Und viele sagen ja immer, na, die Fusion, da geht es ums Geld sparen. Und da sage ich ausdrücklich, nein, es geht nicht darum, Geld zu sparen. Es geht darum, dass man gemeinsam in der Verwaltung sich überlegt, was können wir zusammen besser erreichen, wenn wir Radwege planen, wenn wir unseren Tourismus stärken wollen, wenn wir vielleicht überlegen, bauen wir einen großen Spielplatz und wo kommt der hin? Und das geht einfach viel leichter. Ich bemühe immer das Bild der WG. Wenn man einen WG-Kühlschrank gemeinsam hat, es ist einfach irgendwie besser, eine große Packung Toilettenpapier zu kaufen, als dass jeder losgeht und sich eine kauft. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, es ist nicht effizient. Aber trotzdem möchte jeder sein Zimmer haben, das er auch mal abschließen kann, wenn es nervt. Und ich glaube, so müssen wir auch den Weg der Fusionen gehen, die regionale Identität behalten und trotzdem Verwaltungskraft stärken, indem man in größeren Einheiten denkt, wo einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch professionell sich auf eine Aufgabe konzentrieren können und nicht 10 Sachen gleichzeitig jonglieren.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen wieder zurückschlagen an den Anfang dieser Folge, uns stehen ja dieses Jahr noch eine, wenn ich richtig bin, und nächstes Jahr dann ein paar mehr kommunale Wahlen bevor. Wie sind deine Gedanken, wenn du an diese bevorstehenden Kommunalwahlen denkst?
Genau, sie haben im Januar eine Landratswahl, genau, die ist so ein bisschen außer der Reihe, und dann kommen ganz viele im Mai und dann mit den Stichwahlen im Juni dazu. Und ich bin da schon so ein bisschen aufgekratzt, könnte man vielleicht schon sagen, weil ich denke, es ist eigentlich ganz toll, dass so viele Leute sich dann auf den Weg machen werden und sagen werden, also ich möchte Bürgermeister werden, ich möchte Ortsteilbürgermeister werden, ich möchte hier Stadtrat werden oder Landrätin und eben bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Weil das hat man ja eigentlich selten, dass Leute auch noch Lust haben zu sagen, ich will da was machen. Und das finde ich erstmal einen großartigen demokratischen Prozess. Aber natürlich hat man auch Sorge, dass eben viele vielleicht doch, wir denken an deine gute Frage, kann man eigentlich aus der NATO austreten als Landrat, kann man den Euro abschaffen, kann man alleine entscheiden, wo Windräder hinkommen, dass vielleicht viele dann doch, weil Kommunalpolitik eben auch so verquer ist und man oft überlegen muss, wer ist für was zuständig, wer kann was entscheiden, sich vielleicht dann doch auch irgendwie irre leiten lassen von diesen Versprechen, die teilweise von den Plakaten runterregnen. Und deswegen hoffe ich, dass es eben gelingen kann, mit solchen Gesprächsformaten, mit vielen Vororterminen deutlich zu machen, die Kommune, das ist dein Zuhause. Und du musst dir ganz genau überlegen, wen du da an der Spitze haben möchtest. Und das ist jemand, der wirklich viel entscheiden kann, der auch repräsentiert und der auch zeigt, das ist unser Ort. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Entscheidung und die sollte man, glaube ich, nicht nutzen, um da irgendwie frustriert zu sein. Es gibt viele Gründe, warum man sich ärgern kann und warum man sagt, das regt mich alles total auf und die da oben und so weiter. Aber ich glaube, diese ganze Wut muss man runterschlucken und sich überlegen, wie kann man das in was Produktives drehen und was möchte ich denn ändern? Wo habe ich denn das Gefühl, dass die da oben in Anführungsstrichen nicht kommen? Was ärgert mich denn in meinem Ort? Und das können, glaube ich, die Demokraten miteinander dann am besten lösen, indem sie nämlich sagen, alles klar, warum bist du denn gegen ein Windrad? Und dann kann man vielleicht rausfinden, ja, zum Beispiel deswegen, weil ich gar keinen Vorteil davon habe, außer dass das jetzt da steht. Und da finde ich es gut, dass dann zum Beispiel die regierungstragenden Fraktionen hier gesagt haben, wir wollen, dass Gewinne, die da erwirtschaftet werden, eben in dem Ort bleiben und dort ausgegeben werden können für eine Verbesserung von Infrastruktur. Und das ist vielleicht kompliziert zu verstehen, weil man sagen muss, wie lange dauert denn das, bis das kommt und wie viel Geld wird denn das sein und was bauen wir denn da? Das dauert lange, sich mit der Frage zu beschäftigen, aber das löst am Ende ein Problem. Da ist am Ende vielleicht mehr Geld da, mit dem man ein konkretes Projekt vor Ort umsetzen kann. Und einfach nur laut aufzujaulen und zu sagen, früher war alles schöner und außerdem wollen wir uns abschotten, das ist, glaube ich, überhaupt keine Lösung. Und deswegen bin ich aufgekratzt, aber auch vorsichtig optimistisch, dass die demokratischen Kräfte die Mehrheiten bekommen in der kommunalen Familie, weil am Ende machen die Bürgerinnen und Bürger früh die Tür auf und wollen, dass sie dort auf einen ordentlichen Fußweg treten und in ein schönes Dorf und eine schöne Stadt blicken. Und schön heißt halt immer auch demokratisch.
Zum Abschluss habe ich eine hypothetische Frage für dich. Wie würde es den Kommunen 2030 gehen, wenn wir, also wenn die SPD nach der Landtagswahl 2024 eine Alleinregierung hätte? Also so wie im Saarland.
Ja, schön, schöne Forschung. Ja, denen würde es, glaube ich, sehr gut gehen. Weil wir würden uns sehr eng mit den kommunalen Praktikern austauschen, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass man auch progressiv vorangehen muss. Und ich glaube, wir hätten eine starke Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, von jungen Menschen. Wir hätten eine Finanzausstattung, die den wachsenden Regionen Rechnung trägt, die quasi Wachstumsschmerzen haben und aber auch denen, die schrumpfen und einfach diese Frage beantwortet, wie kann man vor Ort Sachen, Infrastruktur weiter finanzieren, auch wenn da weniger Leute sind? Und was ich glaube, was wir vor allem hätten, wäre eine ganz klare Regelung dafür, wie wir unsere Gemeinschaft zusammendenken können. Also Stichwort bei Fusionen, nicht zu sagen, wir ordnen da irgendwas pflichtmäßig zu, sondern wir fragen uns, wie kann eine gute Verwaltung gelingen? Wie können da Fachkräfte vor Ort gehalten werden? und schauen dann einfach mit wirklich Überzeugung und Gesprächsrunden, wie kommen wir zusammen und wie können die Gemeinden und Landkreise so stark werden, dass sie auch das Geld, was sie dann bekommen, von einer sehr einfachen und logischen Fördermittelausstattung, wie können sie das wirklich heben, um vor Ort ihre Projekte umzusetzen. Deswegen, wenn man es in 3 Punkte zusammenfassen müsste, es gäbe Mitbestimmung und Beteiligung, auch von ganz vielen Frauen und jungen Leuten. Es gäbe eine gute kommunale Finanzausstattung, die diesen beiden Punkten Wachstum und Demografie Rechnung trägt. Und es gäbe auf jeden Fall Gebietsstrukturen, die nirgendwo irgendeinen Rest übrig lassen, weil man sich da nicht einigen kann, sondern alle wüssten, wo gehöre ich hin, wo möchte ich sein und was habe ich davon am Ende für Vorteile.
Ja, mit diesen positiven Aussichten für die Kommunen, zumindest in der Vorstellung, möchte ich diese Folge beenden. Vielen lieben Dank, Katharina Schenk, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen.
War sehr schön.
Das war die Folge 11 von Mehrheitsfähig. Und wie immer könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.
Mehrheitsfähig, der Podcast. Eine Produktion der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag.